Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dafür, dass wir, ja, dass wir dich anbeten dürfen mit Liedern, dass wir ja, Gemeinschaft haben dürfen und auch, dass wir die Bibel haben, wo wir immer wieder daraus lernen, was es bedeutet, auch als Christ in dieser Welt zu leben. Und ich will dich darum bitten, dass du uns ruhig machst, dass du unsere Ohren, unsere Herzen öffnest, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, Jahreslosung 2024. Wie ich schon letzte Woche auch schon gesagt habe, ist ja die Jahreslosung oftmals so ein Vers, der immer wieder im Jahr vorkommt. Ich weiß nicht, wie es dir mit der letzten Jahreslosung ergangen ist, aber oftmals wird so ein Lied gesungen von der Jahreslosung oder es liegen Flyer aus oder auf Veranstaltungen wird immer wieder darauf zurückgegriffen und dieser Vers wird so ausgesucht, dass er entweder seelsorgerlich ist oder dass er auch ein aufrütteln soll, dass er provozieren soll. Und dieser Vers wird ausgesucht von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Habt ihr schon mal gehört? Für mich jetzt nicht so präsent. Die geben wohl auch so Bibellesepläne, Monatsverse und sowas raus. Und hat übrigens nichts Aktuelles zu tun mit irgendeiner gesellschaftlichen oder politischen Situation im Land, weil der Vers wird schon 4 Jahre im Voraus ausgesucht. So, und dieses Jahr ist der Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was war dein erster Gedanke, als du diesen Vers gehört hast? Bei mir war erst so ein bisschen Überforderung, so ein bisschen was, alles in Liebe? Das ist ein bisschen idealistisch gedacht. Wie soll das überhaupt funktionieren? Geht das eigentlich? Was bedeutet das jetzt für mich? Persönlich dachte ich, wenn ich jetzt meine Socken wieder bei mir zu Hause irgendwo im Haus rumliegen habe und Sarah sieht das dann, dass meine Socken da wieder irgendwo rumliegen und sagt dann zu mir, hier Matthias, deine Socken, wir haben auch einen Wäschekorb. Du kannst auch deine Socken in den Wäschekorb schmeißen. So, ich kann dann zu Sarah sagen, so Sarah, die Jahreslosung in diesem Jahr ist, alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Möchtest du das nicht in Liebe einfach immer schön in den Wäschekorb werfen? Ist das jetzt das, was es bedeutet jetzt, alles, was wir tun, das geschehe jetzt in Liebe? Und damit wir diesen Vers ein bisschen besser verstehen, wollen wir ein bisschen in die Bibel schauen, was damit eigentlich gemeint ist. Und ihr seht hier schon, der Vers steht im 1. Korintherbrief, also ein Vers, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und ich habe mal geguckt, was ist Korinth eigentlich für eine Stadt? Heute ist es nicht mehr so die Großstadt. Nein, die Stadt gibt es nicht mehr. Erdbeben und so waren da. Damals aber war es eine bedeutende Hafenstadt. Ungefähr 80.000 Einwohner, wird geschätzt, hatte damals die Stadt Korinth. Und dieser Paulus war da auf seinen Missionsreisen, er war da 18 Monate, war er in Korinth und hat diese Gemeinde da gegründet. Und am Anfang lief es wohl auch ganz gut, dann ist er wieder weggegangen und dann sind die Menschen irgendwie wieder zurückgefallen in ihre alten Gewohnheiten. Viele Sachen haben nicht mehr so funktioniert, das hat der Paulus mitgekriegt und hat dann ungefähr 2 Jahre, nachdem er weg war, diesen Brief geschrieben. Und am Ende des Briefes kommen einige Aufforderungen. Und am Ende kommt dann auch diese Aufforderung unter anderem, alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Und das hat Paulus absichtlich der Gemeinde mitgegeben. Warum? In der Gemeinde gab es Streitigkeiten. Die haben gesagt, hier, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem. Der hat doch die Meinung, das gefällt mir viel besser, der kann viel besser reden. Ach, und es gab Spaltungen in der Gemeinde, Parteienbildung. Sie redeten schlecht und respektlos übereinander in der Gemeinde, waren egoistisch, gab Probleme beim Abendmahl. Die haben vorher schon zusammen gegessen, dann die Reichen haben sich da den Bauch vollgeschlagen und um die Armen hat sich überhaupt keiner gekümmert. Das war den allen egal. Es gab Probleme mit Prostitution. In Korinth damals gab es die korinthischen Mädchen und so weiter. Das sind die hingegangen, weil es halt damals so üblich war. Es gab theologische Diskussionen, es gab Herausforderungen in der Gemeinde. Und so ist Liebe ein absoluter Schlüsselbegriff hier in dem ersten Korintherbrief. Ich habe hier nochmal einen Vers mitgebracht. Wenn das hier, ja, hier steht in 1. Korinther 13, wahrscheinlich kennt ihr dieses Kapitel, wo es dann heißt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Ja, oder auch schon, dann gleich im nächsten Kapitel, da schreibt er auch, bleibt auf dem Weg der Liebe. Also das ist das Allerwichtigste. Vielleicht kennt ihr auch hier, wo da steht, Hoffnung, Glaube, Liebe, aber die Liebe ist das Größte. So schreibt er. Wie soll das jetzt aber gehen? Was ist jetzt damit gemeint? Mit Liebe, alles tut in Liebe. Natürlich, wir sollen in Liebe miteinander umgehen. Aber es kann ja auch das ganze Leben bestimmen. Ja, wir haben das hier, ich fand das ganz cool, hier unseren Schaukasten, vielleicht habt ihr schon unseren Schaukasten gesehen, ich bin da dran vorbeigelaufen und ich fand es einfach toll. Hier seht ihr alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe, wo schon ganz viele Beispiele sind, was wir auch alles in Liebe ganz praktisch tun können. Und so war es auch da mal in der Gemeinde, was auch der Paulus hier davor gehoben. Und wir kommen ja auch von Weihnachten und auch von Weihnachten wird immer wieder von Liebe gesprochen, dass Jesus ja aus Liebe zu dir und mir auf diese Erde gekommen ist. Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott selber ist Liebe. Aber was ist damit jetzt konkret gemeint? Im Griechischen, das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben, dort gibt es drei Begriffe für die Liebe. Das erste ist Eros. Das ist die körperliche Liebe. Ja? Zum Beispiel gibt es das Wort Erotik, das ist davon abgeleitet. Ist hier jetzt nicht mit gemeint. Dann gibt es die Philia. Das ist die freundschaftliche Liebe. Ja? Also da wird dann zum Beispiel auch gesagt, wenn es ja Liebe, wo beide auch investieren. In Freundschaften müssen ja auch beide zusammen investieren. Und in der Bibel wird es dann halt ganz oft einfach übersetzt mit Freunde. Sie waren Freunde, sie waren die Philia. Oder auch, ich habe an etwas gefallen. Dann steht da auch, Gott, ich liebe etwas. Aber damit ist eigentlich die freundschaftliche Liebe. Und was hier in diesem Text aber steht, das ist eine andere Liebe. Das ist dann nämlich die göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe, die Agape oder Agape, das ist eine einseitige Liebe. Das ist die Liebe, die Gott dir schenkt. Das ist die Liebe, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass du zu ihm gehören darfst. Das ist die Liebe, die von Gott kommt. Es ist eine großzügige Liebe. Eine Liebe, die bedingungslos ist, eine Liebe, die befreit, eine Liebe, die verschwenderisch ist. Und das ist die Liebe, die Jesus dir und mir schenkt, uneigennützig. Und diese Liebe, so heißt es hier in diesem Vers, es wird immer herausfordernder, diese Liebe soll deinen und meinen Charakter bestimmen. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe, in dieser Agape-Liebe, so wie Jesus uns liebt. Und das soll Auswirkungen auf dein und mein Leben haben. Das ist eine Lebenshaltung. Das heißt, es ist nicht bloß eine Aktion, irgendwie, ach, jetzt bin ich gerade mal barmherzig, jetzt habe ich gerade mal Lust, irgendwie liebenswert zu sein oder was Tolles zu machen. Nein, sondern es ist eine ganze Lebenshaltung. Es ist auch kein Gefühl, diese Liebe, keine Emotion, sondern es ist diese Agape, so wie Jesus die Menschen geliebt hat. Vielleicht so, wie wir das auch gerade in dem Anspiel gesehen haben von dieser alten Frau, die diese Liebe hatte und alles, was sie hatte, in diesen Opferkasten getan hat. Sich ganz hingegeben. Und so fordert Paulus hier die Gemeinde auf, alles, was ihr tut, das tut in dieser Agape. Im 1. Johannesbrief heißt es dann: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wie geht das jetzt? Also kann ich jetzt sagen, morgen ist Montag und eigentlich schon nach Gottesdienst, natürlich schon beim Mittagessen. Jetzt lebe ich diese Agape-Liebe. Jetzt tue ich alles, was ich tue, das tue ich jetzt in Liebe. Mal gucken, wie weit das wohl funktioniert, wenn der Gottesdienst um, was ich, 11.05 Uhr aus ist. Vielleicht um 11.10 Uhr ist es dann vielleicht schon zu Ende mit der Agape-Liebe. Wie geht das jetzt? Ich habe ein kleines Beispiel. Ich habe gedacht, wenn ich in der Sonne liege, das heute können wir wahrscheinlich nicht in der Sonne liegen, aber im Sommer können wir schön in der Sonne liegen. Und ich sage jetzt, ja, ich will braun werden. Was mache ich dann? Ich gehe nach draußen in die Sonne und ich werde automatisch braun. Also, sei denn, ich habe voll mit Sonnencreme eingecremt und habe einen Hut auf. Aber in der Regel ist das so, ich muss da auch nichts machen. Wenn ich jetzt aber zu Hause sitze in meinem Büro und ich sage, so jetzt will ich aber braun werden und ich tue dafür alles und was passiert, es passiert gar nichts. Sondern ich muss einfach bloß rausgehen, ich muss dafür auch nichts tun. Ich werde einfach braun, bloß weil ich mich der Sonne aussetze. Ich muss dafür nichts machen. Wenn ich jetzt aber wieder reingehe und ich streng mich so an, dann werde ich irgendwann müde, dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Und das ist so ähnlich, wie kriege ich jetzt diese Agape, indem ich mich einfach Jesus aussetze. Indem ich die Liebe, die Jesus mir schenkt, indem ich das auf mich wirken lasse und das für mich immer wieder persönlich annehme. Wenn ich mich jetzt anstrenge, ich mache das jetzt aus Liebe und das muss ich jetzt und das muss ich jetzt, ja, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr, dann wird man irgendwann müde. Sondern diese Agape-Liebe ist die Liebe, was wir auch zu Weihnachten gesprochen haben, was Jesus dir schenkt. Wo der Heilige Geist durch dich fließen möchte, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Ich habe hier mal über den Weinstock gepredigt, dass wir an diesem Weinstock sind. Und das ist diese Liebe, die der Paulus hier meint. Und in der Bibel heißt es ja, an der Liebe untereinander werdet. Als auch hier ein absolutes Zentrum. Ich habe das hier an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Wenn wir ein Emblem irgendwie auf der Gemeinde hätten, keine Ahnung, was das ist, wenn ich hier eine Tomatendose habe, ich weiß voll, was drin ist. Es sind Tomaten drin. Ja, bei Christen, keine Ahnung. Paulus möchte hier, dass Liebe in der Gemeinde, diese Agape-Liebe. Manchmal ist es bei uns aber auch so, eigentlich bei Christen weiß keiner so richtig, was da drin ist. Vielleicht ändern wir manchmal das Emblem auch, dass da irgendwie Wut drin oder wie wir das hier in dem Brief auch haben, irgendwelche Streitigkeiten, da sind Parteienbildung drin oder so weiter. Da weiß keiner eigentlich, was Christen sind. Die denken ja, die streiten sich halt bloß oder sitzen da in ihrem Kabuff. Aber nein, was Paulus hier möchte, ist, dass Christen sich durch die Liebe ausreichen. Dass Christen dadurch bekannt sind, dass sie sich untereinander lieben. Und das ist ja in unserer Gesellschaft nicht immer gerade so populär. Sondern in der Gesellschaft, oftmals wissen wir gar nicht mehr, was Liebe eigentlich ist. Menschen definieren selber, was Liebe ist. Einige sagen jetzt vielleicht, ja, das sagst du einfach bloß so, das haben die Leute schon über Generationen gesagt, irgendwie, dass die Menschen immer liebloser werden und so weiter. Aber auch Sozialforscher haben das schon herausgefunden, dass sie sehen, dass die Gefahr des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dass das immer mehr schwindet, dass diese Gefahr immer größer wird. Und das nicht bloß jetzt in der aktuellen Situation, sondern auch schon vorher. Warum ist das so? Sozialforscher sagen, dass Menschen in der Gesellschaft diese Liebe nicht mehr leben, weil unsere Gesellschaft zu einem Massenrennen geworden ist. Ja, es wird immer schneller, weiter, größer. Und sie sagen, das ist seit der Corona-Zeit noch viel schlimmer geworden. In der Corona-Zeit war es ja oftmals so, oh, wir gehen füreinander einkaufen und sind irgendwie noch füreinander da. Aber sie sagen, gerade seitdem auch diese ganzen Krisen kommen und so weiter, schauen die Menschen immer mehr auf sich selber. Ja, also ich habe jetzt mit diesem Problem zu kämpfen und ich muss da jetzt durch. Ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Wie es dem anderen geht, ich muss jetzt durch diese Krise durchkommen. Das ist entscheidend. Andere bleiben dabei auf der Strecke. Der Tagesspiegel spricht, dass ein Gefühl der Ohnmacht oftmals in der Gesellschaft da ist. Dass eine Unsicherheit da ist. Und dass deswegen Menschen immer mehr auf sich selber gucken und sich auch zurückziehen. Vielleicht machst du auch diese Erfahrung. Ich war vor einigen Wochen beim Bürgermeister hier, beim Christoph Elb. Der hat mir das auch erzählt, dass er auch die Entwicklung auch bei uns im Ort so sieht, dass die Menschen immer lieber werden. Und wenn es hier jetzt in der Jahreslosung heißt, alles, was ihr tut, das tut in Liebe, sehen auch wir als Gemeinde oder wir als Christen auch dieser Gesellschaft entgegen, die immer liebloser wird. Und das ist etwas, auch das sollte uns bewusst sein. Und sicherlich wird es auch immer herausfordernder, in dieser Liebe zu leben. Wir lesen das auch in der Bibel, dass, wenn es in die Endzeit geht, dass die Liebe erkalten wird. Dass der Egoismus, dass die Hartherzigkeit immer mehr zunehmen wird. Und das wünsche ich mir. Dass es nicht einfach selbstverständlich ist oder dass es so eine Floskel ist, dieses alles, was ihr tut, tut in Liebe. Sondern dass es wirklich eine Herzenshaltung ist. Wozu ist denn die Liebe auch da? Paulus schreibt, dass die Liebe da ist zum Aufbau der Gemeinde. Es heißt in 1. Korinther 8, nun zu der Frage, ob wir das Opferfleisch essen dürfen, das den Göttern geweiht wurde. Ihr behauptet, wir haben doch alle die Fähigkeit zu erkennen, was richtig ist. Das stimmt. Aber die richtige Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut. Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Wenn sich einer also etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf es ankommt. Also auch hier sind Menschen in der Gemeinde, die meinen, alles zu wissen, was richtig ist. Sagt er das falsch? Nein, Erkenntnis zu haben ist auf jeden Fall gut. Er sagt nicht, dass es schlecht ist. Aber er sieht die Gefahr, dass wenn Menschen viel wissen, was damals in Korinth so der Fall war, dass Menschen sich aufblähen, dass sie sagen, ja, ich weiß es doch alles und es muss nach meiner Pfeife tanzen. So, Erkenntnis ist gar nicht schlecht. Aber wo Paulus hier den Fokus drauf legt, ist, dass es zum Aufbau der Gemeinde dient. Dass Menschen in der Gemeinde mitgenommen werden soll, dass es nicht um Besserwisserei geht, dass es nicht darum geht, sich individuell aufzublähen, sondern dass die Gemeinde davon aufgebaut wird. Er spricht die ganze Gemeinde an. Und so ist das auch etwas, was für uns als Gemeinde wichtig ist. Dass diese Jahreslosung nicht nur etwas ist, wo du jetzt gleich gucken kannst, ja, wie kann ich das jetzt in meinem Alltag eigentlich umsetzen? Sondern auch, dass wir gemeinsam als Gemeinde in Liebe zusammen die Gemeinde aufbauen, mit allen Unterschiedlichkeiten, die wir auch haben. Die einen sind jung, die haben die Power, die anderen, die haben andere Stärken. Und wenn du jetzt diese Jahreslosung hörst, was bedeutet das jetzt für dich ganz konkret praktisch für dein Leben, für dein Alltag? Wenn du die Karte gleich mit nach Hause nimmst und es zu Hause auf deinem Küchentisch liegt, wo macht das jetzt für dich einen Unterschied? Wie kann das aussehen? Wie kannst du diese Agape-Liebe auch weitergeben? Ich fand es bei uns zum Beispiel total toll, wir wohnen ja jetzt seit ungefähr einem Monat in Breidenbach, wie viele uns beim Einzug geholfen haben. Also das war wirklich so eine Agape-Liebe, eine uneigennützige Liebe, gehe zu Matthias und ich baue einen Schrank auf. Ich schließe den Backofen an. Ich, keine Ahnung, alles Mögliche zu uns kam. Ich mache Essen. Die Küche hat noch nicht ganz funktioniert. Ich bringe euch Essen vorbei. Ich fand das total toll. Wir uns hat das wirklich total begeistert und wir sind da richtig dankbar für, wie wir aufgenommen worden sind. Und auch, vielleicht bedeutet das auch für dich, dass du sagst, ich möchte Zeit auch einsetzen für die Gemeinde. Möchte meine Begabung, möchte ich in die Gemeinde einbringen, durch Mitarbeit, aus Liebe zu Gott und den Menschen. Vielleicht ist es auch für dich dran, anderen Komplimente zu machen. Sagen, boah, fand ich mega cool, was du heute gemacht hast, die Musik oder Moderation oder einfach in deinem Alltag auf der Arbeit. Vielleicht auch ist es für dich dran, dass du sagst, ich kann jemandem praktisch helfen mit den Begabungen, die ich habe. Vielleicht sagst du aber auch, ich bin körperlich nicht mehr so fit. Was kannst du dann machen? Ich habe jetzt die Tage mit einem aus der Gemeinde telefoniert, hat zu mir gesagt, Matthias, ich bete so viel. Aus Liebe. Ich kann zwar körperlich, kann ich nicht mehr so. Aber was ich kann, ist beten. Und beten macht den Unterschied. Und eine weitere Möglichkeit, auch Liebe weiterzugeben, auch wo in unseren christlichen Kreisen oftmals relativ wenig drüber gepredigt wird, ist auch mit Spenden. Wenn du finanziell gesegnet bist, auch zu spenden ist auch eine Möglichkeit, die Liebe weiterzugeben, die Großzügigkeit weiterzugeben. In Johannes 13, 34, 35, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und so ist es herausfordernd. Man kann zwar einige praktische Tipps geben, so was wir jetzt machen können. Aber ich habe es gerade gesagt, es ist nicht bloß eine Aktion, sondern es ist eine Lebenshaltung, diese Agape, Liebe zu leben, indem wir uns Jesus Christus aussetzen. So, und jetzt könnte ich sagen, jetzt ist doch alles schön. Wir haben jetzt einigermaßen verstanden, was diese Agape bedeutet. Ich habe euch jetzt Aufgaben mitgegeben. Ist jetzt dran. Aber es geht auch noch weiter. Denn wenn ich mir das Leben von Paulus anschaue, dann muss ich mich jetzt ja fragen, hat Paulus denn jetzt immer diese Liebe gelebt? So wie Paulus diesen Brief jetzt hier geschrieben hat, war Paulus denn jetzt immer liebevoll zu dieser Gemeinde? Wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, war Jesus immer liebevoll? Hat Jesus immer liebevoll gehandelt? Auf den ersten Blick könntest du jetzt wahrscheinlich sagen, nee. Jesus, Tempelreinigung, war Jesus da lieb? Wenn Jesus mit Pharisäern diskutiert hat, war Jesus da lieb, ihr Schlangenbrut? Wenn Paulus hier die Gemeinde hier so kritisiert, war Paulus hier lieb? Hat Paulus gesagt, ach ihr armen Korinther, das wird schon alles werden, ich reichel euch über den Kopf. Hat Paulus das gemacht? Erst könnten wir sagen, nein, er hat hier draufgehauen, so ein böser Brief, wenn einer so einen Brief an die Gemeinde in Breidenbach schreiben würde. Weiß ich nicht, ob wir ihn zum Prediger einladen würden. Aber wenn wir da mal tiefer dahinter schauen, dann sehen wir ja, eigentlich doch. Paulus hat auch das aus Liebe gemacht, aus Liebe zu den Gemeindemitgliedern. Weil Paulus so eine Liebe auch zu Jesus hatte, dass er ja auch möchte, dass die Menschen in der Gemeinde auch mit Jesus leben. Und auch Jesus hat es ja auch gemacht, wenn Jesus mit den bei der Tempelreinigung, auch da wollte er ja auch, dass die Menschen ja auch wissen, was es bedeutet, gläubig zu sein. Und so ist es bei uns ja auch oftmals, dass auf der einen Seite steht die Liebe, auf der anderen Seite steht aber auch die Wahrheit. Wenn jetzt einer mit 100 km/h durch Breidenbach fährt, so und jetzt ist die Jahreslosung, alles was ihr tut, das tut in Liebe, wie gehe ich jetzt damit um? Dann könnte ich jetzt ja sagen, okay, weiß ich nicht, irgendwie weg, ich sage jetzt nichts Böses oder was weiß ich, wie was. Nee, was Böses sagen wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja schon so, mit 100 km/h durch Breidenbach zu fahren, ist jetzt nicht unbedingt gut. Also hier gibt es Ampeln, hier laufen manchmal Leute einfach zum einen Döner, zum anderen rüber und so weiter. da kann schon mal was passieren. Wenn du jetzt ein Kind hast und du sagst, ach, alles tut in Liebe und ich habe ja mein Kind so lieb und mein Kind darf jetzt 12 Stunden am Tag Fernsehen gucken und dabei gibt es Cola und Schokolade, da gehören vielleicht auch, manchmal ist es auch lieb zu sagen, wenn du bloß Cola isst, trinkst und Schokolade isst, auch das ist nicht unbedingt Liebe, dann dem Kind nichts zu sagen, vielleicht muss man da auch mal hier sonst gesundheitlich positiv. Wenn du Mitarbeiter in deiner Firma hast oder in der Gemeinde hier hast und die arbeiten nicht vernünftig und du sagst, ach, ich soll alles in Liebe tun. Du sagst, ja, die kriegen noch eine schicke Prämie und ach, eigentlich hebe ich das Positive immer hervor und so, dass sie motiviert bleiben. Ja, das kann zu Mitarbeitermotivation vielleicht mal dienen. Aber es ist vielleicht auch in Liebe zu sagen, hier, wenn das so weitergeht, dann machen wir leider bald dann die Türen zu, weil es funktioniert nicht mehr und dann seid ihr arbeitslos. Das ist vielleicht auch Liebe, manchmal Grenzen auch aufzuzeigen. Oder beim Fußball auch, wenn die Mannschaft immer verliert, weil die Spieler immer nach dem Training zu McDonald's gehen und sich ein Big Mac-Menü holen, dann ist es vielleicht auch dran, in Liebe mal zu sagen, hier, wenn wir Meister werden wollen, dann muss man vielleicht auch Grenzen setzen und dann sollte man vielleicht doch nicht jeden Tag bei McDonald's nach dem Training essen. Das heißt also, dass auch wenn wir über Liebe sprechen, dass die Wahrheit auch immer dazugehört. Und das kann ja manchmal auch unangenehm sein. Jetzt an meinen kleinen Neffen denke, wenn der jetzt nicht mal Fernsehen gucken darf, der findet das ja manchmal nicht so toll. Dann will er trotzdem hopeful weiter gucken. So, oder wenn Leute sich anders ernähren müssen, ist manchmal auch nicht so unangenehm, weil, okay, ich stehe jetzt nicht so auf McDonald's, aber einen geilen Burger esse ich manchmal auch gern. Ja, auch manchmal okay, aber Wahrheit und Liebe gehört zusammen. Und so war es auch das Ziel von Paulus hier nicht, die Gemeinde in Korinth runterzumachen, sondern sein Ziel war es, in Liebe und in Wahrheit die Gemeinde aufzubauen. Denn nur dann können wir wirkliche Freiheit auch finden. Diese Freiheit in Jesus Christus, weil es hat einen tieferen Sinn. Und mittelfristig gesehen hat ja diese Wahrheit auch etwas Positives. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir einseitig werden, indem wir die Liebe überbetonen, dann verlieren wir nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Liebe. Denn eine Liebe ohne Wahrheit ist nur eine Karikatur. Es ist menschliche Süßigkeit und Gefühlsduselei. Überbetonen wir die Wahrheit zulasten der Liebe, entgleitet uns neben der Liebe auch die Wahrheit. Zurückbleiben menschliche Härte und abstoßende Schärfe. So, und das haben sicherlich alle von uns schon erlebt. Auf der einen Seite die Wahrheit, wie heißt es hier, was menschliche Härte und abstoßende Schärfe ist. Die Gemeinden sind dafür vielleicht auch berühmt. Und auf der anderen Seite diese Liebe, die überbetont wird, wo überhaupt keine Wahrheit drin vorkommt. Was ist denn das Gegenteil von und auf der einen Seite natürlich Wut und Hass sein, manchmal aber auch eine Gleichgültigkeit. Das ist mir doch alles egal. Und ich wünsche mir, dass diese Jahreslosung uns auch nicht gleichgültig ist, dass Jesus uns das Gemeinde gleichgültig ist, sondern dass es wirklich ein Motto ist für dieses Jahr: alles, was gut erst tut in Liebe. Was bedeutet das jetzt für dich ganz konkret? Vielleicht bedeutet es, dass du sagst, ja, ich will mich wirklich in diesem Jahr Jesus ganz hingeben. Ich möchte nochmal einen Neustart machen, wirklich mich von Jesus prägen zu lassen und auch diese Liebe in die Welt hinausstrahlen. Vielleicht bedeutet das aber auch für dich, dass du sagst, ich gehe ein Next Step auch hier in der Gemeinde. Ich möchte in der Mitarbeit einsteigen. Ich möchte auch in diese Gemeinde tiefer reinkommen. Vielleicht ist das für dich, wo du sagst, ja, das ist auch ein Stück, wie ich gerne auch diese Liebe weitergeben möchte, auch diese Liebe leben. Vielleicht sind es aber für dich auch praktisch. wo du sagst, ja, das sind auch Punkte, was ich auch gerade genannt habe. Ich möchte für Menschen beten, ich möchte sie auch unterstützen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, auch für dieses Jahr, auch für uns als Gemeinde, dass durch diese Liebe unsere Gemeinde aufgebaut wird und wir im Glauben wachsen weiter. Amen. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir für diese Jahreslosung. Und du siehst, ja, wie herausfordernd auch dieser Vers auf den ersten Blick war. Und ich bitte dich darum, dass ja, wir in diesem Jahr diese Liebe ausstrahlen dürfen. Dass wir eine Gemeinde sind, die dadurch bekannt ist, dass wir dich lieben und dass wir Menschen lieben. Und du siehst auch, dass Liebe und Wahrheit auch zusammengehört, wie wir es auch oftmals in der Bibel lesen dürfen und auch erfahren dürfen. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns da auch immer Weisheit schenkst, auch eine richtige Balance zu finden zwischen der Liebe und der Wahrheit. Und ich bitte dich darum, dass du uns... Amen.
Ja, jetzt bei dem letzten Lied können wir ganz praktisch üben, nämlich in Liebe zu geben. Wir werden dann die Sammlung haben. Und... Ja.